Geschätzte Damen und Herren, außerordentlich herzlich begrüße ich Sie zum heutigen Kepler-Salon unter dem Titel Herzen aus dem Takt, verrückte Herzen aus dem Blickwinkel von Medizin, Psychologie und Musik. In gewissem Maße eine Auftaktveranstaltung zum Festival 4020. Unter der künstlerischen Leitung von Peter Leisch und Marie-Therese Rudolph, die ich beide auch sehr herzlich hier begrüße. Um nicht taktlos zu sein, gibt es natürlich hier zwei Gäste, die ich dann noch herzlicher begrüße, aber erst nach den üblichen Worten, die den Kepler-Salon immer einleiten. Wie Sie alle wissen, der Kepler-Salon lebt von Subventionsgebern durch Stadt und Land, wofür wir uns sehr bedanken. Der Kepler-Salon lebt aber auch von den Freunden des Vereins, des Kepler-Salons. Treten Sie diesem Verein bei. Entsprechende Formulare finden sich in Programmheften bzw. auch über Internet. Die Bewirtung fand lange Zeit immer durch den Wirt am Graben statt. Das ist jetzt momentan nicht der Fall. Wir versorgen aber dennoch unsere Gäste und haben dafür ein kleines Körbchen aufgestellt und freuen uns, wenn dort Spenden hineinkommen. Wenn Sie eine geschätzte Wortspende im Rahmen der Publikumsdiskussion uns schenken, dann bitte ich Sie, dass Sie das Mikrofon verwenden. Der Kepler-Salon wird aufgezeichnet, immer heute auch über Video für DorfTV, sonst aber auch für das Archiv, und wir wollen keiner Wortspende verlustig werden. Mein Name ist Karin Wagner. Und ich bin flankiert von hochkarätigen Persönlichkeiten, die ich jetzt sehr, sehr herzlich vorstellen möchte. Zu meiner linken Seite Evelyn Lechner. Ich hab nur jetzt geschmunzelt. Evelyn Lechner, ich dachte nämlich auch, sowas stimmt so. Medizinstudium, Ausbildung zur praktischen Ärztin, Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde in Linz. Mit dem Schwerpunkt bzw. mit den Schwerpunkten Kinderkardiologie und pädiatrische Intensivmedizin und Neonatologie. Von 1997 bis 2019 war sie als Oberärztin an der Abteilung für Kinderkardiologie und an der Abteilung für Neonatologie der Landesfrauen- und Kinderklinik hier in Linz tätig. Und sie hat mit aufgebaut und war maßgeblich hier führend am Kinderherzzentrum in Linz, vor allem im Bereich auch der kinderkardiologischen Intensivmedizin. 2019 hat Frau Evelyn Lechner die ärztliche Leitung des neu erbauten Kinder- und Jugendrehabilitationszentrums Rohrbachberg übernommen. Herzlich willkommen und entschuldigen Sie den Namensfehler am Anfang.
Kein Problem.
Und zu meiner rechten Seite Raphael David Oberhuber, klinischer und Gesundheitspsychologe am Kinderherzzentrum Linz, der Kepler Universitätsklinik und in freier Praxis, Professor für Psychologie und inklusive Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich und Gastdozent an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien und Linz. Weiters arbeitet er an der onkologischen Abteilung des MedCampus 4 Kinderklinik Linz, pädagogisch mit krebserkrankten Kindern, Heilstättenschule. Er ist Autor des bedeutenden Buches Lebendig gedeihen trotz widriger Umstände und weiters Autor etlicher Fachpublikationen. Seine Arbeit konzentriert sich auf psychologische Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit existenzbedrohenden Erkrankungen sowie auf die Erforschung jener Bereiche. Herzlich willkommen. Und ich übergebe gleich das Wort an Frau Lechner, bitte.
Meine Damen und Herren, ich darf Sie auch herzlich begrüßen. Ich möchte mich bedanken bei den Veranstaltern, dass ich hier das Wort ergreifen darf zu einem Thema, das mir so sehr am Herzen liegt, nämlich die Herzen, die manchmal im Takt und manchmal auch aus dem Takt sind. Wenn man an ein Herz denkt, dann erscheinen für gewöhnlich Bilder in etwa dieser Art vor unserem geistigen Auge. wenn ich an ein Herz denke, erscheinen solche Bilder vor meinem Auge, weil ich seit mehr als 20 Jahren das Privileg habe, in Menschen hineinschauen zu dürfen. Ich mache Ultraschall-Schnittbilder, zweidimensionale von Herzen und rekonstruiere mir dann in meinem Kopf, wie das Herz ausschaut, um so Herzfehler diagnostizieren zu können, in meinem Fall bei Kindern mit angeborenen Herzfehlern. Manchmal erscheinen auch Bilder, die so aussehen, wenn ich an ein Herz denke, es kommt auf die Situation drauf an. Gelegentlich sieht man den Operationssitus, wenn ein Kinderherz operiert wird. Das Kinderherz, das bei einem Neugeborenen nicht größer ist als 3-4 cm. Unser Herz liegt gut geschützt in unserem Brustkorb, umgeben von den Rippen, ganz nahe bei der Lunge. Es ist so wichtig, dass das Herz geschützt wird, gut geschützt wird in unserem Körper, weil unser Herz ist, wenn es Probleme bekommt, dann dauert es nicht lange und unser Leben ist zu Ende. Wenn das Herz aus dem Takt kommt oder womöglich stehen bleibt, dann werden wir nach kurzer Zeit bewusstlos und nach 4 bis 5 Minuten, wenn uns niemand hilft, sind wir tot. Deswegen hat die Natur das so eingerichtet, dass das Herz gut geschützt im Brustkorb ist. Unser Herz schlägt in unserem Brustkorb und pumpt das Herz durch den Körper. Es pumpt, wenn wir so hier ruhig sitzen, ungefähr 60 bis 70 Mal in der Minute. Also etwa 100.000 Mal am Tag. Ohne dass wir das bemerken. Jetzt, wenn Sie so sitzen, könnte es sein, weil ich gerade Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr Herz fokussiere, dass Sie Ihr Herz spüren können. Normalerweise in Ruhe spüren wir unser Herz nicht. Das Herz macht die Pumpfunktion, es ist unser Motor, ohne dass wir es bemerken. Wenn wir aber aufgeregt sind, so wie ich jetzt, ich spüre im Moment mein Herz schlagen, oder wenn wir uns verlieben, oder wenn wir uns ärgern über etwas oder jemanden, dann nimmt der Herzschlag zu, das geht automatisch, wird gesteuert von unserem vegetativen Nervensystem, auf das wir wenig Einfluss haben. Wenn wir uns ärgern, wird das Herz schon schneller. Das Herz pumpt so im Schnitt 5 Liter Blut pro Minute durch unseren Körper, um unsere Organe zu versorgen. Wenn das Herz aus dem Takt gerät, so wie bei diesem EKG-Bild, die hohen, dick, breiten Zacken sind Extrasystolen, dann ist es zum Glück meistens harmlos. Extraschläge haben viele Menschen, die meisten bemerken sie gar nicht. Manchmal, wenn man Extraschläge bemerkt, dann ist es, wenn man sich aufregt und das Herz stärker spürt, Stresssituationen, wie zum Beispiel beim Zahnarzt oder ein Musiker vor seinem Auftritt, können dazu führen, dass einem das Herz bis zum Hals schlägt, dass man das Gefühl hat, das Herz springt aus der Brust oder es bliebe stehen. Frauen in den Wechseljahren haben ganz oft Herzrhythmusstörungen, die meistens harmlos sind. Stresssituationen, schlecht zu schlafen oder der Konsum von Nikotin, Koffein, Alkohol kann unser Herz zum Stolpern bringen. Meistens wird es dadurch aber nicht so aus dem Takt gebracht, dass es für uns gefährlich wird. Anders schaut es aus, wenn das Herz zu flimmern beginnt, dann ist es gut, wenn ein Defibrillator in der Nähe ist oder wenn das Herz wie im rechten Bild sehr, sehr langsam wird bis fast zum Stillstand. Dann braucht es einen Herzschrittmacher. Links oben, in dem linken Bild links oben, sieht man einen der ersten Herzschrittmacher, die implantierbar waren. Das stammt ungefähr aus den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und mit der Zeit, dieser erste Herzschrittmacher hatte noch 200 Kubikzentimeter und war sehr groß und konnte kaum in den Brustkorb eingepflanzt werden. Heute haben sie nur mehr 35 Kubikzentimeter, der Herzschrittmacher ganz rechts unten. Und auf der Hand die man sieht. Zum Vergleich, ein ganz aktueller Herzschrittmacher, der seit wenigen Jahren auf dem Markt ist und direkt ins Herz implantiert werden kann, der von der Länge her nur mehr so lang ist wie eine Euro-Münze und vom Durchmesser nur 7 mm misst. Manchmal ist es nicht so einfach, Herzrhythmusstörungen zu diagnostizieren und die digitale Welt hilft uns dabei. Es gibt schon Apps, wo man mit den Elektroden seinen Herzschlag aufzeichnen kann und dann direkt Verbindung mit dem Arzt aufnehmen kann und er kann sich das dann anschauen und entweder den Patienten einberufen, weil es was Gefährliches ist, oder ihn beruhigen, weil es was Harmloses ist, was er spürt. Auch ich möchte nicht Werbung machen, aber die Watch, die wir da sehen können von einem bekannten Mobiltelefonhersteller, hat in der neuen Ausgabe eine Funktion, wo man das EKG ableiten und aufzeichnen kann. Erst vor kurzer Zeit wurde beschrieben, eine Erkrankung, die so verläuft wie ein Herzinfarkt, ein Infarktgeschehen imitieren kann. Das ist das Broken Heart Syndrom oder Takotsubo Syndrom. Ein schwieriger japanischer Begriff. Takotsubo heißt ein Tonkrug, der zum Tintenfischfang in Japan verwendet wird. Und ein japanischer Kollege hat es zum ersten Mal beschrieben. Dieses Syndrom tritt auf nach starken physischen oder auch psychischen Belastungen und meistens bei Frauen jenseits von 50 Jahren. Die Frauen haben Beschwerden wie bei einem Herzinfarkt. Wenn man dann aber eine Angiografie der Herzkranzgefäße macht, dann sind die völlig normal. Man kann im Ultraschall oder wie hier auf dem Magnetresonanztomographiebild eine Erweiterung der Herzspitze sehen. Der Herzmuskel dünnt sich aus und bekommt diese Form von dem japanischen Krug und deswegen heißt es Takotsubo-Syndrom. Es hat eine gleich hohe Mortalität wie ein Herzinfarkt, weil durch dieses Ausdünnen der Herzwand die Pumpfunktion des Herzens deutlich zurückgeht. Und die Patientinnen müssen auf der Intensivstation überwacht werden. Zum Glück, wenn die Stresssituation weggeht, wenn die Belastung weggeht, ist das voll rückbildungsfähig. Die meisten dieser Patientinnen und selten auch Patienten werden wieder ganz gesund und erholen sich über ein paar Wochen. Höchstens 3 Monate dauert das. Was das Herz belastet, das wissen wir alle. Ich will es ja gar nicht erziehen. Aber als Kardiologin kann ich da nicht rausgehen, ohne Ihnen zu sagen, werfen Sie die Zigaretten weg, für alle, die noch rauchen. Bewegen Sie sich, essen Sie gesund. Weil was das Herz begehrt ist, regelmäßige Bewegung, jeden Tag ein paar Minuten zu finden, um zu ruhen, mit einem Buch, mit Musik oder einfach so, dem Wasser beim Fließen zuschauen. Gesunde Ernährung, Yoga, Entspannung, auf sich selbst zu achten, das ist dem Herz wichtig, das begehrt unser Herz. Dem Herzen kann ganz viel passieren. Es kann einem in die Hose rutschen. Es kann gebrochen werden, man kann es verlieren. Es kann sein, dass einem etwas mitten ins Herz trifft. Ich möchte jetzt zum Ende kommen und möchte Sie bitten, passen Sie auf Ihr Herz auf. Wenn man den Redewendungen Glauben schenken kann, kann ihm wirklich viel passieren. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Danke vielmals. Und der Kollege wird gleich übernehmen.
Ja, einen schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich bin seit meiner Geburt mit meinem Herzen total verbandelt, so wie Sie alle. Und verzeihen Sie, dass ich aufstehe, weil ich bin einfach begeistert von meinem Herzen. Und deswegen kann ich sehr schwer sitzen bleiben. Ich hoffe, dass das für den Kameramann trotzdem machbar ist. Was nicht da in der Einleitung von Ihnen gesagt wurde, aber was ich doch zu Beginn sagen möchte, neben dieser wissenschaftlichen und Ausbildungskarriere, bin ich deswegen mit meinem Herzen so verbunden, weil es von der Geburt an krank gewesen ist. Und man sieht es mir zum Glück nicht an, aber ich habe 4 Herzoperationen hinter mich gebracht und deswegen bin ich von klein an mit dem Umgang mit dem Herzen sehr vertraut. Und ich möchte Ihnen heute auf der einen Seite sehr persönliche, aber auch vielleicht ein paar wissenschaftliche und musikalische Nuancen in meinem Vortrag vermitteln, weil es heißt ja, aus verrückte Herzen, aus dem Takt. Und Takt hat irgendwas auch mit Musik zu tun. Wenn man beim Orchesterspielen immer aus dem Takt kommt, dann wird man nicht lang Orchestermitglied sein. Und ich habe in meinem ersten Ausbildungsleben viel mit Musik zu tun gehabt, bin Musiklehrer, habe lange an der Bruckner, damals Konservatorium, Konzertfach Klavier studiert und für mich war der Zusammenhang mein Herz, wie das schlägt und der Takt der Musik eine wesentliche Bedeutung. Die Frau Wagner hat eingangs gesagt, dass ich ein Buch geschrieben habe, das lebendig gedeihen trotz widriger Umstände heißt. Und ich bin sehr froh, dass meine Verlegerin, Frau Reuter, heute auch unter uns ist, weil am kommenden Donnerstag wird es zu diesem Buch die zweite überarbeitete Auflage geben. Und ich erlaube mir, kurz etwas daraus vorzulesen, weil diese Kombination von Musik und Herz eine sehr wichtige Bedeutung für mich hat und auch irgendwie im Zusammenhang mit dieser wunderbaren Projekt steht. Ich war junger Maturant, als mir an einem Nachmittag von einem Herzchirurgen mitgeteilt wurde, dass ich eine Kunstklappe implantiert bekommen soll. Ich bin von klein an zwar mit einem schweren Herzfehler aufgewachsen, aber ich habe mich nicht wirklich beschäftigt damit, was es kardiologisch so auf sich hat. Und mir wurde am Tag vor meiner ersten Herzoperation gesagt, naja, da kriegen Sie eine Kunstklappe eingesetzt und die macht ein Geräusch. Und wie es mir als ganz jungen, zarten Musiker damals ergangen ist, möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Eine Kunstklappe in Aortenposition sollte mir eingesetzt werden. Diese mache im Rhythmus meines Herzschlages beim Schließen ein Geräusch. Ich müsse mein Leben lang antikoaguliert werden. Das heißt, lebenslänglich hätte ich ein Medikament zur Blutverdünnung zwecks Verhinderung der Bildung etwaiger Blutgerinnsel einzunehmen. Das war also mit der Bluteinstellung gemeint, von der mein Internist nebenbei fast lapidar gesprochen hatte. Es fühlte sich an, als würde mir der Boden unter den Füßen gezogen werden. Was soll ein tickendes Geräusch der implantierten Klappe in meiner Brust? Ich hatte bereits zu Beginn der letzten Klasse im Gymnasium am Bruckner Konservatorium in Linz Klavier zu studieren begonnen. Ich war voller Begeisterung und Enthusiasmus und hatte den Traum geboren, mit Musik vielleicht meine Karriere zu bestreiten. Und jetzt ein tickendes Geräusch in meinem Körper? Trug dies nicht zur musikalischen Irritation bei, noch dazu Tablettenabhängigkeit. Das entsprach wohl gar nicht meinen Lebensvorstellungen. Sollten derartige Einschränkungen tatsächlich der Preis sein für eine stärkere Kondition, für mehr Ausdauer, für mehr Kraft? Naja, so unzufrieden war ich ja nun auch nicht mit meinem Herzen. Freilich, der linke Ventrikel war um ein Drittel vergrößert, musste er doch große Anstrengungen vollziehen, um genug Blut durch die Hauptschlagader, die verengt war, zu drücken. Freilich, Müdigkeit und Erschöpfung waren ein Teil meines Lebens geworden. Mit Gleichaltrigen in adäquatem Tempo mitzuhalten, war körperlich damals unmöglich. Ich kenne also die Herausforderung, die man hat, wenn man ein krankes Herz hat. Und ich möchte jetzt nicht nur auf das kardialkranke Herz eingehen. Die Evelyn hat es erst sehr schön ausgeführt. Wir leiden ja manches Mal alle, die auch unter ihnen keine Herzoperationen hinter sich haben, mitunter an manchen herausfordernden Herzsituationen. Und vielleicht die paar Minuten, die ich zur Verfügung habe, mit Ihnen darüber zu sprechen, möchte ich diesen Fokus besonders darauf legen, dass der Untertitel meines Buches Gedeihen trotz widriger Umstände, auch wenn sie nicht kardialer Art sind, dass diese schwierigen Umstände trotzdem dazu genützt werden können, dass wir lebendig sind. Daher ist mir auch wichtig, lebendig leben tun wir alle, zumindest solange wir nicht gestorben sind, das ist erwiesen. Aber lebendig zu sein dabei, ich will mich auf keine theologischen Diskussionen jetzt einlassen, aber um lebendig zu sein, bedarf es oft sehr viel Ausdauer, sehr viel Mut, sehr viel Kraft. Und es ist nicht zufällig, dass ich klinischer Psychologe in dem größten Kinderherzzentrum in Österreich geworden bin, weil mich das Herz mein Leben lang bewegt und weil ich besonders möchte, dass es gelingt, dass Lebensqualität, positive Entwicklung trotz schwierigen aus dem Taktsein seines Herzens gelingen kann. Ich darf Ihnen ein paar Impressionen von Kindern geben, die mich in ihren Biografien sehr bewegt haben. Das ist ein junger Mann, der mit einem schweren Herzfehler auf die Welt gekommen ist, zwei Herzoperationen hinter sich hatte und mit einer linksseitigen Parese, also einer partiellen Lähmung, groß geworden ist. Und sein Traum war es, Klavierspielen zu lernen. Jetzt bin ich ein Psychologe von ihm seit seiner Geburt und der kriegt auch mit, weil ich doch ein sehr vertrautes Verhältnis zu meinen Patienten und Klienten und Ihnen habe, damit ich ja genug gendert, und habe den Wunsch dieses jungen Mannes mitbekommen, der will Klavier spielen. Ich habe lange Zeit Klavier auch unterrichtet und mir mein Studium damit finanziert, aber mit einer linksseitigen Parese Klavier spielen zu lernen, ist schon eine Herausforderung. Die Noten zu verändern und die linke Hand hat irgendwie, dass sie den Basston findet, war eine Herausforderung davon. Aber interessant war, dass dieser junge Mann es über den Durchschnitt, weil ich weiß nicht, wie viele Leute von Ihnen jetzt da herinnen Klavier spielen, also ich sage, der Durchschnitt kann nicht Klavier spielen, aber er hat zumindest bei jeder Feier in der Schule seine Musical-Highlights zum Besten gebracht oder hat Weihnachtslieder ziemlich fehlerlos hingebracht. Mit viel Pedal und Bassnote hat sich das umsetzen lassen. Interessanterweise ist aus diesem Menschen, wo das Herz aus dem Takt gekommen ist, möglich geworden, dass er über sich hinausgewachsen ist, einen Traum von ihm erfüllt hat. Und einer meiner besonderen Ambitionen auch in meiner Arbeit ist, dass ich Menschen helfe, ihre Träume erstens einmal zu richtig zu erkennen, zu diesen Träumen zu stehen und drittens sie auch umzusetzen, auch wenn die Umstände nun ganz schlecht sind. Und wenn Sie aus dem heutigen Abend hinausgehen oder aus diesem schönen Ambiente hinausgehen, dann können Sie vielleicht auch an Ihre Träume denken, wie verrückt auch Ihr Herz sein mag oder nicht verrückt sein mag. Sie sind in der Lage, Ihre Träume umzusetzen. Und denken Sie vielleicht an diesen Jungen mit partialer Lähmung, der Klavierspielen gelernt hat. Eines meiner Lieblingsbilder, die Resilienz zeigt, um die Widerstandsfähigkeit von uns einfach darzustellen. Letztens habe ich ein 9-jähriges Mädchen bei mir in der Klinik gehabt, die vor 5 Jahren operiert wurde, als kleines Kind. Und damals wollte sie überhaupt nichts wissen von irgendwie Psychotherapie oder Aufarbeitung. Also die war froh, wenn sie endlich zu Hause war. Und die Eltern waren auch eher restriktiv und haben gesagt, also hauptsächlich die Kardiologen und Chirurgen haben ihre Arbeit geleistet, aber psychomäßig braucht man nichts. 5 Jahre später ist dieses Mädchen zu mir gekommen, weil die Narbe ist natürlich immer noch da gewesen und die Narbe von einer Herzoperation, auch damit umzugehen, ist eine psychische Leistung. Und dieses Mädchen hat in ihrer Art Schwierigkeiten aufzuarbeiten nicht Klavier gespielt, sondern war eine Werkerin, eine Bastlerin und hat in ihrer Form der Aufarbeitung mir 2 Puppen gebastelt von der Intensivstation. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal intubiert war und abgesaugt wurde mit so einem Schlauch. Für Mediziner alltäglich auf der Intensivstation ist halt, aber in Wirklichkeit für den Betroffenen ein scheißliches Gefühl. Und das kriegt auch jedes Kind mit. Ich weiß, für die Mediziner Alltag, aber ich kenne das von meinen Erfahrungen 4-mal. Und es war immer das Scheißlichste nach dem Aufwachen einer Operation. War, ich bin draufgekommen, ich habe das überlebt, ich habe das überstanden. Und dann schon, wir müssen sie nur kurz absaugen. Es ist trotzdem 15 Sekunden lang Überlebenskampf, den ich subjektiv als solchen erlebt habe. Und diese Erfahrung als Aufarbeitung ist in diesem Werk dieser 9-Jährigen zustande gekommen. Manche schreiben Symphonien, manche schreiben Theaterstücke, manche basteln, manche lernen Klavier. Was auch immer Sie vielleicht auch aus Ihrer Aufarbeitung von Ihren manches Mal verrückten Herzen tun, ist für mich als Psychologe relativ interessant, welche Abwehrmechanismen und Aufarbeitungsmethoden wir haben. Aber mich berühren diese Bereiche natürlich sehr. Das ist etwas, was mir für Kinder einfach wichtig ist, zu träumen, was mache ich wieder, wann mein Herz wieder in den richtigen, angemessenen, gesunden, wohlfühlenden Rhythmus zurückgekehrt ist. Kinder schauen manches Mal. Bin ich eh noch dran? Ja. Schauen manches Mal ein bisschen schon schrecklich aus, wenn man so ein hergerichtetes Herz hat, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es einem wieder gut geht, ist zum Glück 2019 sehr groß. Ich habe auch ein Kinderbuch geschrieben, das zeigt, wie Jakob ein gesundes Herz bekam, das Kindern einfach Kinder begleitet und deren Angehörige und Familien, auch Geschwisterkinder begleitet, mit den Schwierigkeiten, mit der Angst zum Beispiel. Angst ist ja etwas, beim Herz kriegen wir ja besonders, merkt man besonders schnell, wenn wir Angst haben. Jeder von uns kennt das, weil dann, also man muss wie gesagt nicht ein schwer kranker Herzpatient sein. Jeder von Ihnen kennt das, wie sich Angst anfühlt und was unser Herz dabei aufführt. Mir ist immer wichtig, dass Kinder in der Pädagogik einfach mit schwierigen Lebensumständen gut in der Gesellschaft integriert sind und auch in ihrer Ausbildung. Für Pädagogen ist der Begriff der Inklusion natürlich was Typisches, manches Mal vielleicht schon ein bisschen überstrapaziert. Aber ich erlebe es, weil ich regelmäßig in Schulen von schwerkranken Herzkindern und krebskranken Kindern bin, wie es gelingt, die gesunden Kinder auf die Problematik ihres herzkranken Mitschülers einzustimmen, aber auch das herzkranke Kind selber zu stabilisieren in der eigenen, im eigenen sozialen, schulischen Umfeld. Manchmal bringe ich das Krankenhaus in die Schulen hinein, was zu einem größeren Verständnis für Lehrer und Mitschüler bringt. Und damit wir, jetzt haben wir so von verrückte Herzen und die armen Kinder. Ich kenne die Kinder, wann sie über sich hinausgewachsen sind. Und erinnern Sie sich an das Foto von dem Kind nach der Herzoperation und schauen Sie dieses Kind an, hat zum Beispiel auch 3 Herzoperationen hinter sich. Und die Aufarbeitung dieses Kindes aus Vorarlberg zum Beispiel ist, ein Rad zu fahren. Oder dieses Kind, das haben wir sogar da sitzen, ist inzwischen eine junge Frau geworden. Es ehrt mich, dass sie da ist, ein Kletter-Eldorado-Mädel, 4 Herzoperationen, aber man sieht es ja nicht an. Weil die Umsetzung der eigenen Träume trotz widriger Umstände auf jeden Fall gelingen kann. Und jetzt bin ich, das sind jetzt ein paar so Geschichten, die vielleicht unter die Haut gehen, hoffe ich halt. All das, was ich Ihnen erzähle, ist wissenschaftlich auch belegt und in etlichen Fachpublikationen von mir als führenden Autor publiziert worden. Mir ist es wichtig, dass die Fachwelt damit auch Verbindung hat und nicht nur, dass es bei schönen Geschichten bleibt. Einmal über die kognitive Entwicklung von Kindern mit einem schweren Herzfehler, wo die linke Herzhälfte nicht ausgebildet ist, und andere, die jetzt gerade im Review-Status ist, über die Lebensqualität. Mir ist es so wichtig, dass die Mediziner nicht nur brav operieren und diagnostizieren und behandeln, sondern dass die Lebensqualität auch entsprechend ist. Und das ist für mich einfach ganz wichtig, dass, so wie in der Kunst das ja auch gezeigt wird, Sie wissen, im Expressionismus das Hässliche hat man gezeigt, im Impressionismus das Schöne, das Angenehme, dass ich diese Visionen den Menschen vermitteln kann. Und damit ich jetzt nur kurz zum Abschluss komme, verrückte Herzen aus dem Takt. Wir haben genug großartige Musikerinnen und Musiker, Entschuldigung, in der Geschichte mehr Musiker, es ist eher Schweinerei, aber ich kann nichts ändern, die aber unterstützt von wunderbaren Frauen zu großartigen Leistungen gekommen sind. Und jeder von uns, hoffe ich, hat es in seinem Leben ja schon einmal oder mehrere Male verliebt. Und wenn ich jetzt diese herzzerreißende Liebesgeschichte von Robert und Clara Schumann hernehme und mir die Liebesbriefe von denen anschaue, dann ist da irrsinnig viel verrücktes Herz dabei. Wenn ich Ihnen nur einen Satz aus einem Liebesbrief vom Schumann, vom Robert Schumann an seine Clara vorlesen darf, da steht: Es drängt mich so sehr, dich zu sehen, dich ans Herz zu drücken, dass ich ordentlich traurig bin. Ja, krank. Ich weiß nicht, was mir fehlt, und doch weiß ich es. Du fehlst mir. Jetzt können Sie sagen, 2019, Herr Oberhuber, das ist aber ganz schön kitschig. Aber die Gefühle, im Übrigen, haben sich in den letzten 2000 Jahren nicht wirklich verändert von uns Homo sapiens sapiens. Also wenn man verliebt ist, dann ist es heute noch mindestens genauso wie damals bei Robert Schumann und Clara Schumann. Grauslicherweise muss man sagen, dass der Robert Schumann ja dann an einer schweren Psychose erkrankt ist und ganz hässliche Sachen erlebt hat. Zum Glück gibt es heute Psychopharmaka und Psychotherapie und man wird nicht mehr in den Narrenturm eingesperrt. Aber diese anfängliche Geschichte mit sehr viel Widerständen dieser Liebe von einem Musiker war sehr berührend, fast krankmachend. Vielleicht hat es ihm später dann krank gemacht, weiß man nicht genau. Aber jedenfalls war es aus einem verrückten Herzen oder aus verrückten Herzen, aus zwei verrückten Herzen entspringend. Und wenn ich mir die Lebensgeschichte von dem Herrn Beethoven anschaue, mit seinen verschiedenen Theresen und den Damen, die er sehr verehrt hat und die er nicht mein Ich, wenn Sie sich vielleicht an diesen Brief an die unsterblich Geliebte erinnern, dann ist da etwas drinnen, was so viel Gefühl ausmacht und was auch bei diesem Musiker gelungen ist, dass trotz widriger Umstände er, vielleicht weil er diese hübschen Mädels nicht haben konnte, die schönsten Abwehrmechanismen zustande gekommen sind und die in Form herrlichster Musikstücke und Kompositionen. Ich will aber nicht, dass wir jetzt alle nur Komponisten werden und Literaten, nur weil unser Herz verrückt ist. Ich gehe davon aus, dass unser Herz zwar sehr oft verrückt sein kann, entweder kardial oder durch Lebensumstände, aber dass wir imstande sind, gemäß des Potenzials unserer Resilienz, also unserer Widerstandsfähigkeit, dass wir gelungen, froh, glücklich werden können. Bekannter aus einem projektiven Test für die Psychologen, ich weiß nicht, was Ihnen jetzt alles einfällt zu diesem Buben, der da vor der Geige steht. Sie können sich selber jetzt einmal testen, was Ihnen dazu einfällt. Ob Sie sagen, naja, das ist ein Frustrierter, der nicht lernen will und der die Geigen am liebsten an den Nagel hängt. Aber vielleicht denkt er auch nach und sagt, ich werde einmal der beste Geiger. In dem Sinn möchte ich Ihnen als letztes diese Grundbotschaften, die der bekannte Psychoanalytiker und Systemiker Harry Merl publiziert hat, die Grundbotschaften, die uns alle gut tun und die ich gerne an meine mir geliebten und vertrauten Menschen, aber auch an meine zu betreuenden Patienten und Klienten weitergebe, Grundbotschaften, die uns helfen, verrückte Herzen, emotional verrückte Herzen wieder gerade zu richten. Du bist nicht verloren. Gut, dass es dich gibt. Du bist mir wichtig. Du hast Fähigkeiten. An dir und in dir ist Gutes. Ich bin ehrlich und verlässlich. Und was ich tue, tue ich für mich, aber auch deinetwegen. Und in dem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Gebe Ihnen noch diese Glockenblume vom Schneeberg mitten aus dem Gestein, die trotzdem wachsen kann, obwohl wenig Sonne da ist, wenig Erde, mehr Stein und trotzdem prima gedeihen kann. Danke.
Vielen herzlichen Dank, Frau Lechner und Herr Oberhuber. Ich habe höchste Hochachtung vor den Dingen, die Sie beruflich machen, vor den Dingen, die Sie durchdenken und dann auch durchleben und umsetzen für andere Menschen. In diesem Falle, weil es wahrscheinlich sehr, sehr oft am seidenen Faden zwischen Leben und Tod ist. Es ist für mich unvorstellbar, der Gedanke an meinem Herzen, etwas operativ zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, was da im Kopf vorgeht. Wie in jedem anderen Beruf, aber es berührt mich sehr, ich habe große Hochachtung und auch Demut vor solcher Art Dingen. Und in Ihrem Fall, wo Sie aus selbst erlebter Geschichte Betreuung sind, gegangen sind und das mit Leidenschaft auch tun.
Ich weiß nicht, funktioniert das Mikrofon?
Wir haben aber leider nicht. Das heißt, es wird dann nicht mit aufgezeichnet, phasenweise, ja. Mit Empathie, mit Leidenschaft, mit Seele. Das ist auch etwas sehr, sehr mich Berührendes und Hochwertvolles. Auch der Gedanke, das in ein Festival zu integrieren, wo es um verrückte Herzen geht und dass man da so an der medizinischen Sache auch dran ist und dann sich Gäste holt, die das von medizinischer Seite und von psychologischer Seite her auch ansehen. Finde ich sehr originell. Nun aber meine Frage an Sie, Frau Lechner. Wir haben gehört vom Kollegen, wie er auf die Berufsidee gekommen ist. Mich interessiert es jetzt einfach von Ihrer Biografie heraus, wie kristallisiert sich der Gedanke, Kinderkardiologie
als Thema zu haben? Also Medizin zu studieren, das habe ich schon im Gymnasium gewusst. Warum, weiß ich nicht, aus Faszination an der Biologie des Menschen. Es war mir klar, dass die Erwachsenen meistens zu depressiv sind. Die Kinder waren mir lieber zu behandeln, weil sie immer gut gelaunt sind. Also mit Kindern ist immer lustig. Und diese Atmosphäre, wenn selbst kranke Kinder was Schönes am Tag finden und nicht nur immer über ihre Krankheit sprechen müssen, sondern Spaß haben wollen und die Krankheit vergessen, das hat mir sehr gut gefallen. Und Kinderkardiologin bin ich geworden, weil das Herz das schönste Organ ist. Für mich. Und so kann ich mir täglich, kann den Menschen reinschauen mit dem Ultraschall. Ich bin süchtig auf Ultraschall. Das ich rauche nicht, aber ich kann nicht ohne Ultraschall sein.
Und wir haben ja hier gehört, dass natürlich jetzt, was die psychologische Betreuung anbelangt,
oder auch später noch Kontakt ist, oder Kontakt bleibt zu den Kindern und Menschen, die sich betreut. Wie ist das, wenn Sie Herzkinder operieren?
wissen Sie dann in weiterer Folge, wie es deren Leben
geht? Ich operiere nicht selbst. Ich bin zwar öfters bei Operationen dabei, weil der Kardiologe öfters Ultraschall auch während der Operation macht. Operieren tut der Kinderherzchirurg. Ich bin die Kardiologin, die ist vorher und nachher intensivmedizinisch betreut, die Kinder. Und jetzt habe ich die Frage vergessen.
Ob man in weiterer Folge miterlebt, ja, verfolgt, wie es den Kindern geht?
Ja, ich kenne viele Kinder vom Neugeborenenalter an, die jetzt schon junge, erwachsene Menschen sind. Ich habe auch eine Ordination in Linz für angeborene Herzfehler und viele meiner Patienten kenne ich 15, 20 Jahre. Manche habe ich schon im Mutterleib beim fetalen Ultraschall kennengelernt.
Rückreichende Bekanntschaften. Meine Frage an Sie. Ich habe das jetzt im Vorfeld gar nicht im Zuge Ihrer Biografie gelesen, dass Sie Konzertfach Klavier studiert haben.
Es hat einen Grund gegeben, dass mein Talent begrenzt war, aber dass eine meiner Abwehrmechanismen oder Kompensation meiner Herzerkrankung die war, dass ich bei Mädels nicht wirklich einen Eindruck machen konnte durchs Fußballspielen oder durch irgendwelche sportlichen Aktivitäten. Aber wenn ein 13-Jähriger für Elise vorspielt, dann ist das durchaus auch beeindruckend. Und wenn er sogar den Teil B und den Teil C auch noch zusammenbringt, ohne dass er rausfliegt, dann hat das für einen 13-Jährigen durchaus Bewandtnis. Und so bin ich halt als Kompensation zur Musik gekommen und habe sie einfach geliebt und dachte, naja, ich könnte ja da was machen draus. Und habe am Konservatorium dann studiert, aber bin zum Glück drauf gekommen, dass sicher ein besserer Lehrer und ein besserer Psychologe aus mir wird als ein Konzertpianist. Also das war einfach zum Glück bald genug ersichtlich, aber die Zeit an meinem eigenen Flügel zu Hause erfreut mich immer noch. Aber ich mache es
halt nicht. Und Sie erobern nach wie vor damit die Herzen.
Naja, hoffentlich.
Vielleicht nicht mit für Elise, ich denke, anderen Songs vielleicht.
Ja, doch auch, aber ich denke, für meine Frau ist es normal, dass ich zu Hause spiele, auch als Ausgleich, aber manches Mal, wenn ich eine Buchvorstellung habe, spiele ich selber auch. Also es ist nicht so schrecklich, dass nur die 13-Jährigen das anhören können. Aber es ist halt nicht für große Konzertsäle gedacht.
Und spielt Musik jetzt in Ihrer Arbeit, wenn Sie als Psychologe tätig sind, eine Rolle?
Ja, vielleicht eine kurze Episode, die mich sehr bewegt hat, dass ich als 20-Jähriger in Hamburg in einer Klinik war. Da habe ich einen totalen Zusammenbruch von meinem Herzen gehabt und ich war damals in Hamburg junger Student und musste ins Spital und konnte nicht mehr nach Österreich nach Hause. Und da hat ein sehr junger, engagierter Arzt festgestellt, dass Musik ein wesentlicher Teil von mir, von meiner Person ist. Und er hat mich damals mit dem Infusionsständer und allen Drainagen, die da an mir dran waren, hat mich zur Orgel dieser Kapelle in der Klinik gebracht und hat mir Noten gebracht, dass ich dort einfach Bachsche Präludien, also nicht für Elise, spielen konnte. Und dieses Muster hat mich sehr berührt damals, weil ich regelmäßig bei uns in der Klinik mit dem E-Piano im Zimmer, ja sogar auf Intensivstationen gehe, um Kindern mit Musik, also ich bin nicht der Klinik-Clown, aber mit Musik doch irgendetwas zu bewegen, was den Alltag erleichtert. Wir hatten einen Buben, der hat ein Tracheostoma gehabt, der hat also nicht sprechen können, war ein schwerst herzkrankes Kind und ich habe ihn öfter besucht, bevor er leider es nicht mehr geschafft hat, dass das Herz länger schlägt als 8 Lebensjahre und ich bin, wann immer er mich dann noch gesehen hat, ist er einfach, ja, also ich war nicht der Psychodoktor für ihn, ich war der. Ja. Und damit war das sehr
bewegend für mich, in dem einen Fall, aber in vielen anderen Fällen, wo ich mit Menschen über die Musik, obwohl ich kein Musiktherapeut, sondern Musikpädagoge bin, Musik in die Herzen der herzkranken Kinder zu bringen. Manchmal ist auch der Mamas und Papas.
Das ist sehr schön, ja. Ich wage jetzt einmal einen Blick ins Auditorium, ob es da Fragen gibt an meine Gäste. Ja, bitte.
Mein Name ist Brettl und ich wurde 1940 als Sohn eines Ärzte-Ehepaares aus Wien geboren. Die Mutter hat aber schlesische Wurzeln gehabt und der Vater ebenfalls. Und 3 bis 4 Jahre nach der Geburt haben sich die Eltern getrennt. Aber zunächst ist noch während des Krieges die ganze Familie nach Graz übersiedelt. Dort wurde ich eingeschult 1946, habe die Volksschule in 5 verschiedenen Häusern oder Räumen besuchen dürfen, von Graz bis Wien, Döbling und Brigittenau. Und dann habe ich eine Wiener Mittelschule besucht, an der ein Professor für Mathematik und darstellende Geometrie tätig gewesen ist, der darüber auch ein Buch verfasst hat, und es ist mir fast gelungen, es ihm nachzumachen. Aber in der 7. oder anfangs der 8. Klasse habe ich ein wenig Probleme in Latein bekommen. Da hat mir ein Herzspezialist, ein werdender Herzspezialist, der beim Herrn Professor Fehlinger studiert hat, der hat mich über diese Schwierigkeiten rasch hinweggeführt. Letzten Endes hat das Schicksal ihn nach Linz geführt, an das Krankenhaus der barmherzigen Schwestern und mich auch. Aber meine konkreteste Frage wäre, kann man auf Kassenkosten psychologische Behandlung in Anspruch nehmen, wann die bisher verordneten Medikamente scheinbar nicht recht viel genutzt haben. Das würde nämlich meine Frau sagen, wenn sie statt mir da sitzen würde. Aber sie ist noch nie in diesem Raum gesessen. Sie ist auch 20 Jahre nicht mit mir in ein Kino gegangen. Und heute war unser 52. Hochzeit.
Das war ihre Frage.
Also es gibt die Möglichkeit von Kassenpsychologen, die in Anspruch zu nehmen, und wenn man Psychotherapie machen möchte, kann man das ebenso machen und kriegt einen Teil der Kosten von der Kasse rückerstattet. Das ist völlig, also klinische Psychologie kann man völlig auf Kasse kriegen, aber hat eine relativ lange Wartezeit.
Ja, klinische Psychologie, das bedeutet ja auch Psychologie im Zusammenhang mit...
Wenn es noch ein Statement gibt, dann bitte ins Mikrofon.
Ja. Also im Krankenhaus kann man es auf jeden Fall kriegen. Ja. Ja. Und sonst kann man normale klinische Psychologie in freier Praxis bekommen, wann dieser Psychologe einen Kassenvertrag hat. Man kann sich also bei der Gebietskrankenkasse anmelden und fragen, welche Psychologen haben wir einen Kassenvertrag, und dort kann man sich melden und dann kriegt man dort einen Termin.
Meine Frau und ich waren ungefähr 10 Jahre beim Herrn Dr.
Entschuldigung, das wäre dann für eine externe Diskussion außerhalb jetzt des Rahmens. Bitte. Ist das andere auch kaputt jetzt?
Gut, okay. Ich habe an jede Person eine Frage. Ich würde gerne geklärt haben für mich, was ist der Unterschied zwischen Musiktherapeut und Pädagoge? Das weiß ich nicht. Und das andere ist, Sie haben gesagt, Rauchen schadet das Herz. Ich habe vor kurzem in Ö1, ich habe es da nicht mehr gefunden, ein ganz kurzes Statement gehört von jemandem, der erzählt hat, dass er sich hier gewundert hat, dass er Skifahren war, irgendwann Januar, Februar, und Eltern vor ihren Kindern geraucht haben Und er dann gesagt hat, ich glaube, er kam aus Deutschland oder was ich, Niederlande oder so, und erzählt hat, ja, also er kennt die erste Klinik, ja, die rauchfrei ist, und er sich schon hier sehr gewundert hat, dass es also kein Gesetz gibt, dass die Kinder im öffentlichen Raum geschützt wird. Jetzt ist es so, dass ja auch hier Krankenhäuser sind, wo Rauchen erlaubt ist. Entweder im Freiraum, wo es direkt, sag ich mal, in die Zimmer zieht, beziehungsweise vorher Rauch Punkte gibt. Also für mich ist es so ein Gegensatz, Krankenhaus, und andererseits haben Sie ja eben die Aussage getroffen, ja, also man sollte aufs Rauchen verzichten. Wie kann man sich langsam und allmählich mal dagegen dafür stark machen, dass in den Krankenhäusern absolut Rauchfreiheit herrscht? So.
Also die Krankenhäuser sind rauchfrei mittlerweile drinnen. Also die Raucherräume im Kepler-Universitätsklinikum sind alle aufgelassen worden, der letzte so vor 5 Jahren. Im Freien ist es so, dass das mit dem schwierig ist, weil ich möchte, dass es gar nicht keinen Platz gibt, wo man rauchen kann. Das Problem ist nur, die Raucher rauchen dann überall. Und dann hat man überall das Problem, sie suchen sich dann irgendwelche Ecken, und dann, bevor sich das überall verteilt und die Kippen herumliegen, und das an, möchte man es lieber kontrollieren, wo, und macht Raucherzonen. Meistens ist es jetzt neben den Krankenhäusern ein paar Meter weg.
Ja, danke. Gut, Psychotherapie ist eine eigene Studienrichtung, und Musikpädagogik ist eine Lehramtsausbildung. Man unterrichtet in Schulen dann Musik. Das ist der Musikpädagoge, und Musiktherapeut hat eher so diesen heilenden Charakter. Das ist ein eigenes Studium, eine eigene Ausbildung. Bitte? Gibt es unterschiedliche Richtungen, nachdem ich kein ausgebildeter Musiktherapeut bin, bin ich nicht kompetent dafür.
Musiktherapie wird ausgebildet an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, und da kann man an der Website Studiengänge und Curricula durchsehen. Das ist ein eigenes Studium, das sehr komplex ist. Bitte? Verstehe ich die Frage nicht, nein.
Es gibt doch zum Beispiel Freud oder Adler oder so, ausgehend. So. Und gibt es da irgendwie einen Grund, wer es entdeckt hat oder wer dafür, das meinte ich, das ist so meine Frage.
Es ist keine Psychotherapie, sondern eine Musiktherapie.
Es geht darum, mit Musik, mit Aktionen in der Gruppe eine andere innere Konstitution zu schaffen. Und das hat jetzt nichts mit bestimmter Richtung, ob C.G. Jung oder sonstiges zu tun. So, du möchtest das Mikro?
Ich habe ganz eine unmedizinische Frage, vielleicht, also ich hoffe, sie kann beantwortet werden. Das symbolische, also das Symbol für Herz ist ja dieses. Das finde ich, schaut jetzt nicht sehr aus wie das biologische, also das echte Herz. Wissen Sie vielleicht, woher diese Form kommt und warum die global auf der ganzen Welt in alle Kulturen irgendwie gleich ist?
Ich weiß es nicht, aber ich habe mir das schon sehr, sehr oft gefragt, warum das Herz, das wir alle zeichnen, nicht wie das Herz ausschaut. Aber ich weiß es nicht. Ich bin auch nie auf eine Antwort gestoßen.
Von Ihnen ein Gedanke dazu?
Also ganz ehrlich, ich finde es nicht so untypisch. Also es gibt zwei Hälften, das echte Herz hat auch zwei Hälften. Schaut auch aus wie eine Tomate, das hat auch zwei, kann man auseinanderschneiden, und zwei Hälften. Also so ganz untypisch finde ich. Wo ist der Fragesteller?
Also, aber es ist doch, es ist doch eine sehr reduzierte Darstellung.
Natürlich ist es eine reduzierte Darstellung.
Ich habe jetzt eine Frage. Wo liegen jetzt die Gefühle wirklich? Sind die im Herzen oder im Kopf?
An mich? Also wir wissen, dass unsere Gefühle im limbischen System sind und dass was unsere Persönlichkeit angeht, sehr viel im präfrontalen Kortex ist, und jetzt können wir das neurologisch
klären. Natürlich sage ich nicht zu meiner Frau, dir gehört mein ganzes limbisches System, mein Schatz. aber es ist seit ewigen Zeiten, dass wir dem Herzen diese Gefühle natürlich zuordnen und seit, ich denke, Jahrtausenden so ist, wissen tun wir, dass die Gefühle woanders sitzen. Man kann sich jetzt auch noch damit auseinandersetzen, es gibt ja etliche Menschen, die herztransplantiert sind und dann oft in ihrer Persönlichkeit eine Veränderung durchleben. Da gibt es Studien, die aber auch immer, wieso muss man aufpassen, wie weit sind sie wirklich wissenschaftlich und wie weit sind sie womöglich doch irgendwie so einem Gutglauben untergeordnet. Wir wissen es nicht genau. Also klar ist, dass die Gefühle bei uns im Hirnkastel abgehen, aber lassen wir es dabei, dass mein Herz meiner Frau gehört.
Ja. Ja, ich würde mich schon auch über ein limbisches System freuen, wenn ich das geschenkt bekommen würde. Aber ein anderes Thema, also ich freue mich sehr, dass ich heute dabei bin hier, weil ich habe auch eine persönliche Geschichte hier mit der Frau Dr. Lechner und dem Herrn Dr. Oberhuber. Meine Tochter war als Kleinkind sehr lange in Behandlung, über Jahre. Und was dort in dieser Zeit Intensivstation und die ganze Krankenhausatmosphäre, was ich dort auch als zwar sehr emotional anstrengende Zeit empfunden habe, war doch auch irgendwo eine schöne Zeit, weil damals es auch darum ging, vor allem die gesunden Anteile im Kind zu sehen. Egal in welcher Situation, ob jetzt das Kind irgendwo an einem Gerät hängt oder man kann dort auch jeden Tag einen schönen Tag erleben, indem man mit dem Kind spielt, sich beschäftigt. Und was noch auch damals sehr, sehr schön war, waren die Gespräche mit dem Personal in der Kinderklinik einfach. Mit den Schwestern, Ärzten. Und aus dem ergeben sich dann natürlich sehr tiefe Bindungen. Und das liegt auch wirklich an der Herzlichkeit dieser Menschen, die dort arbeiten.
Ich habe zwei Fragen, eine an die Frau Dr. Lechner. Sie haben gesagt, dass Kinder, wenn sie sehr krank sind, eine bessere Stimmung haben als ältere Menschen. Gibt es dafür eine Erklärung? Und meine zweite Frage wäre, soweit ich informiert bin, bekommen ältere oder auch mittelalterliche Menschen, wenn sie Angst haben, wenn sie aufgrund einer Krankheit relativ rasch Psychopharmaka, die ihnen das Leben erleichtern sollen. Ist sowas denkbar, dass Kinder auch Psychopharmaka bekommen?
Zur ersten Frage. Ich denke, dass sich die Kinder weniger Sorgen machen als die Erwachsenen. Ein kranker Erwachsener denkt an seine Familie, dass vielleicht das Einkommen wegfällt und Tod. Viele Kinder merken es natürlich, dass sie schwer krank sind, äußern es auch manchmal, nicht immer, machen sich aber im Gesamten weniger Sorgen und nehmen die Umgebung trotz der Erkrankung noch besser wahr als Erwachsene. Erwachsene konzentrieren sich oft sehr auf sich selbst. Ob es dazu Untersuchungen gibt, weiß ich nicht. Die Erwachsenen sind mehr mit sich selbst beschäftigt, Kinder nicht so. Die sind durchaus noch offen für Spiel und für Freude an jedem Tag, den sie leben können. Und jetzt ist mir das peinlich, ich habe schon wieder die zweite Frage vergessen. Die Psychopharmaka. Kinder bekommen selbstverständlich Schmerzmittel. Manche oder die meisten stärkeren Schmerzmittel haben auch Einfluss auf die Psyche oder auf das Gehirn. Sie bekommen auch Schlafmittel natürlich, je nachdem, wie schwer krank sie sind, aber auf einer Intensivstation ist es einem Kind genauso wenig zuzumuten wie einem Erwachsenen, nicht die entsprechenden Medikamente zu bekommen. Und tatsächlich Psychopharmaka werden verwendet, nur mit entsprechender Diagnose und wenn andere Therapiemaßnahmen nicht greifen. Aber es gibt auch Psychopharmaka, die Einsatz im Kindesalter finden.
Ja. Meine Mutter, die ist vor circa 10 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Also sie hat zuerst einmal Angina pectoris gehabt und hat es mit Medikamenten halbwegs in den Griff bekommen. Und später hat sie mal so Herzrhythmusstörungen gekriegt und ist dann ins Krankenhaus gekommen. Und nach ein paar Tagen hat sie einen Herzinfarkt gehabt. Und der diensthabende Arzt hat zwar ein EKG gemacht, aber hat den Herzinfarkt nicht erkannt und hat ihr dann ein Beruhigungsmittel gespritzt, ja. Und angeblich ist sie dann aufgrund dieses Beruhigungsmittels gestorben. Und ich frage mich also heute noch manchmal, also wie ist es möglich, dass man einen Herzinfarkt also nicht erkennt? Ja? Mhm. War der schlecht ausgebildet? Oder auf jeden Fall das Krankenhaus war dann nach 2 Jahren bereit, die Begräbniskosten zu übernehmen. Ja? So, leider sehr spät.
Macht nicht jeder Herzinfarkt EKG-Veränderungen. Das ist das Problem. Das hat jetzt sogar auch einen Namen bekommen. Es gibt, wenn man Herzinfarkt hat, hat man sogenannte ST-Hebungen im EKG. Daran erkennt, würde ich mal sagen, jeder im EKG, wenn man diese ST-Hebungen hat. Und es gibt jetzt sogar einen Begriff, dass der Non-ST-Hebungs-Herzinfarkte. Es gibt Herzinfarkte, wo sich das EKG nicht verändert und zumindest nicht gleich, wo man zwar, wenn der Herzinfarkt abgelaufen ist, nach einigen Tagen und Wochen Veränderungen im EKG sieht, aber nicht gleich. Und das ist die Schwierigkeit. Deswegen ist die Diagnose von einem Herzinfarkt nicht nur das EKG. Das EKG kann hinweisend sein. Wenn das EKG negativ ist, dann macht man eine Blutabnahme, um festzustellen, ob die Herzenzyme, die das Herz ausschüttet, wenn Zellen zugrunde gehen, im Blut erhöht sind. Und aus der Kombination Herzenzyme und EKG und Beschwerden, klinischen Zustand des Patienten wird dann geschlossen, ob das ein Herzinfarkt ist oder nicht. Aber es gibt Herzinfarkte und das ist gar nicht so selten, die keine EKG-Veränderungen machen.
Mhm. Ich stelle da auf. Ja, ich möchte mir kurz vorstellen, ich bin die Sophia, ich bin 18 Jahre alt und bin mit einem halben Herzen geboren. Und ich wollte jetzt in diesem wunderschönen Rahmen die Chance nutzen, mich bei diesen beiden hier zu bedanken. Bei der Frau Dr. Lechner, sie kennt mich schon als Baby und ja, ich möchte mich einfach für euch bedanken und sie war schon immer auf der Intensivstation bei mir und kennt meine Geschichte und beim Raphael. Der Raphael und ich haben gemeinsam 8 Herzoperationen und
kann das jemand toppen?
Und wir kennen uns sehr, sehr gut und erst letzten Sommer waren wir gemeinsam auf der Hohen Wand in Niederösterreich beim Raphael und ja, wir sind einfach Freunde geworden durch unsere Geschichte und ich wollte mich einfach viel, vielmals bedanken bei dir, Raphael, für alles, was du für mich machst und getan hast. Und ja, auch der Raphael ist bei mir im Zimmer gesessen und hat für mich Klavier gespielt. Das kann ich bestätigen, dass er das wirklich macht. Und ja, einfach vielen, vielen Dank für alles, was ihr für mich gemacht habt und für alle Herzkinder. Danke.
Danke dir.
Naja, Sie können sich jetzt vielleicht vorstellen oder vielleicht könnten Sie sogar den, die Kritik anbringen, wo ist denn da die professionelle Distanz zwischen Ärzten und Patienten? Manche meiner Psychologiekolleginnen finden die Nähe, die ich zu vielen meiner Patientinnen und Patienten habe, oft ein bisschen zu nahe, aber auf das pfeife ich einfach, weil ich trotzdem weiß, dass ich sehr professionell arbeite, aber wahrscheinlich aufgrund meiner eigenen Geschichte diese Nähe sehr genieße und damit gut umgehen kann. Meine Frau ist es gewöhnt, dass auch am Wochenende das Telefon klingelt und ich vielleicht irgendwo hin muss, weil ich ein offenes Ohr für meine Herzfamilien oder Herzkinder habe. Das hat was mit meiner Dankbarkeit zu tun. Ich hätte normalerweise vor mindestens 35 Jahren sterben sollen, aber wie Sie sehen, ist es diese Chance nicht genützt worden von mir. Und daher freue ich mich für alles, was ich tun kann. Und schön, wenn ich am Samstagnachmittag nur einmal nach Linz fahre und jemanden, der in Verzweiflung ist, vielleicht helfen kann, einen Traum, einem Traum ein kleines Stück wieder näher zu kommen. Ja, also. Daher auch die Wanderung mit der Sophie auf die Hohe Wander. Sie macht es nicht mit alle 1000 Kindern, aber ich bin ja voll gut durchtrainiert.
Naja, denk mal, der Name Sophia, meine Tochter heißt lustigerweise auch Sophia, sie ist jetzt 22. Aber solche Kinder, die solche schweren Erkrankungen überlebt haben, das fällt mir schon auf, sind irgendwie besonders im Sinn von, dass sie einfach in irgendeiner Weise mehr wissen, ohne dass sie es wissen, und sie auch irgendwie eine andere, ein bisschen andere Sicht auf das ganze Leben haben. Also irgendwo auch stärker sind von ihrer mental stärker als andere Kinder. Weil meine Tochter dann oft sagt, ja, die regt sich da auf, weil ihre Freundin, weil die halt Kopfweh hat oder so, da kann sie eigentlich nur drüber lachen. Und das ist eigentlich ganz eine gute Ausgangsbasis für später. Ja. Und das ist natürlich auch, man glaubt immer, das ist alles so wahnsinnig schlimm, die Erkrankungen. Und in Wirklichkeit ist es ein riesiger Lernprozess. Also man kann es auch als Möglichkeit, etwas zu lernen sehen.
Ich habe eine Frage, Trisomie 21. Ist ja, also soweit ich es weiß, ich komme selbst aus der Behindertenarbeit, ist ja immer mit einem Herzfehler verbunden. Wieso, habe ich mich also schon öfter gefragt, jetzt ist hier die Gelegenheit. Und das andere sagen, weil Sie jetzt gesagt haben, Sie haben Nähe zu Ihren Patientinnen, also großgeschrieben sozusagen. Also ich habe für mich entschieden, oder das ist auch, ich komme ja ursprünglich aus Berlin, dass ich eher gerne ein freundschaftliches Verhältnis, also trotzdem mit Distanz und so, zu den Ärzten pflegen möchte, anstatt diese Abgehobenheit. Wenn mich jetzt jemand versteht, sondern da ist mehr so Empathie dann dabei, dann kann man sich auch niederlassen und öffnen. Und das finde ich sehr schön. Also ich habe in Berlin sehr viele Ärzte und hier habe ich auch einige, wo ich sage, okay, da kann man sich, da geht man hin und quatscht halt los und hat dann so ein Gefühl von, also der oder die gegenüber versteht mich. Und deshalb finde ich das gut, dass Sie dann auch so offen zu Ihren Patienten aber sind, in dem Moment jetzt nicht, Freundin habe ich in Anführungsstriche, aber so, dass man sagt, okay, ich gehe zu dem Arzt nicht mit dem, oh, das ist der Arzt, oh, das meinte ich, sondern einfach zu sagen, so, mir geht's jetzt so und ich rede jetzt mit ihm, wie ich mit einem Freund oder mit einer Freundin reden würde. Das ist das. Diese Gesprächspartner.
Also, danke. Es stimmt natürlich, dass Beziehungsarbeit ein wesentlicher Teil ist in einer guten Behandlung. Ich habe heute Vormittag in Wien an der Sigmund-Freud-Universität vor 180 Studierenden für die Medizin eine Vorlesung gehalten, sechstes Semester, und habe auch über das mit ihnen soweit man das mit 180 Leuten tun kann, aber in der Vorlesung halt besprochen, dass jeder Arzt, jeder Psychologe, jeder Therapeut auch seinen Weg finden muss. Also es als Rezept herzugeben, sei einfach Freund zu deinen Patienten, ist nicht professionell, aber beziehungsfähig. Also das erwarte ich von einem jeden, der in einem Krankenhaus arbeitet, ob als Krankenpfleger, ob als Arzt, ob als Psychologe, also als Physiotherapeut, als Ergotherapeut. Also die Beziehungsfähigkeit und die eigene Reflexion über seine Beziehungsfähigkeit ist etwas ganz Wesentliches in unseren Berufen. Aber natürlich muss man schon auch, wie Sie eh auch sagen, professionell ein gewisses Distanzgefühl einhalten. Aber natürlich, ich scheue mich nicht auch mit Menschen, die mir dann sehr zugetan sind, auch meine Gefühle zuzulassen. Und wie gesagt, also ich gehe mit der Sophie und ihren Eltern auf die hohe Wand, aber nicht mit der ganzen Kinderklinik. Da würde mein Herz aus dem Takt geraten.
Zu Trisomie 21. Die Frage möchte ich noch beantworten. Ein Drittel aller Menschen mit Trisomie 21 haben einen Herzfehler, wobei ein Herzfehler ganz typisch ist, und das ist genetisch so, dass in der Entwicklung des Herzens bei dieses überzählige Chromosom offenbar zur Fehleranfälligkeit führt und ganz typische Herzfehler auslöst. Das gehört zum Syndrom dazu. Der heißt genau AV-Kanal, aber ich glaube, das geht da jetzt zu weit, weil das ist...
Das wird dann auch auf extern verlagert. Ja.
Ich möchte mich noch bedanken, Sophie, für die so schöne Wortmeldung. Das ist sehr wertvoll für uns alle. Danke. So, ein Blick in die Runde. Fragen? Ich möchte jetzt einfach so ins Blaue hinein einen Schwenk in die Musik machen, einen Gedanken, Barockzeit. Hier war das Maß des Tempos der Puls. Und ausgehend von dem Puls hat man dann eine Variabilität je nach Charakter des Stückes gelegt. Ihre Affinität zur Barockmusik haben wir gehört. Sie haben im Krankenhaus Bach-Präludien gespielt. Gibt es da irgendwie einen musikalischen Gedanken dazu, der jetzt spontan aus dem Herzen kommt, wenn ich das so in die Runde schmeiße?
Also ganz ehrlich, habe ich mich als Kind relativ schwer getan und gesträubt, polyphone Klaviermusik zu spielen. Und ich habe mitunter manches Mal als Kind den Bach extra zu Hause lassen, damit ihn dann in der Klavierstunde nicht spielen muss. Leider hat der Lehrer dann dieses Heftel trotzdem da gehabt und dann habe ich dann immer wieder sagen müssen, ich habe es leider nicht geübt. Ich bin eigentlich erst als Jugendlicher und als junger Erwachsener dazugekommen, polyphone Klaviermusik auch annähernd ein bisschen zu verstehen. Hat mir als Kind die kognitive Verständnis dafür gefehlt. Da habe ich einfach links schön die Begleitung und rechts geträllert. Das ist wunderbar gegangen. Von mir aus auch umgekehrt. Aber beides gleichzeitig und verschieben ist als Kind schwer gewesen für mich. Was natürlich schon, ich gehe immer auch von den Barockkünstlern aus, ja, wenn ich mir jetzt den Bach anschaue, ist der größte Komponist der Barockzeit, obwohl er selber ein totaler Familienmensch war, mit 20 Kindern, mir scheint.
Viele Kinder auf jeden Fall.
Zwei Ehefrauen nacheinander allerdings, zu Lebzeiten.
Viele Brüder und eine große Familie, genau, und Vettern und Oheime.
Zu Lebzeiten weit hinter dem Telemann gestanden ist und trotzdem ein Genie war oder gerade ein Genie war und für sich einfach diese Strukturen der Musik unglaublich, also da bin ich zu wenig Musiker, um das zu analysieren, aber ich liege auf jeden Fall richtig, dass das der größte Barockchef aller Zeiten war.
Und, es gibt viele Chefs aller Zeiten und einer davon ist Bach.
So ist es. Ja. Gut. Ja, und dass diese Vernetzung von verschiedenen Stimmen so auf den Punkt gebracht wird,
fasziniert mich einfach. Ja. Aber was das intellektuelle Know-how dieser Musik ist, auch für mich sehr beeindruckend, weil die polyphone Musik, ich glaube, mal eine gewisse Reife braucht, um sie zu verstehen.
Es ist eher die Ausnahme, wenn da jetzt Jugendliche gefangen sind davon. Es ist einfach sehr komplex.
Ja, aber auf die Frage, natürlich ist der Barockmusik die Musik, der Rhythmus und das Taktgeschehen anders, als das in der Romantik logischerweise war. Mich fasziniert es einfach, dass in diesem Zeitalter diese Vernetzung von verschiedenen Stimmen so auf den Punkt gebracht werden konnte. Aber
ja, danke. Ja. Ihre Affinität zur Musik?
Oh, das ist eine kurze Geschichte. In meiner Jugend habe ich so viel Sport gemacht, dass für das Musizieren ganz gar keine Zeit geblieben ist. Ich höre ganz gern Musik, ich drehe einfach das Radio auf, auch oft Ö1 und höre, was da ist. Ich höre gerne Klarinettenmusik von Louis Clavis, ich höre gerne Klaviermusik von Keith Jarrett. Ich mag Bob Dylan, aber in der Klassik sind wir schon wieder fertig mit meinem Wissen. Das ist so.
Gut, danke. Ich möchte jetzt einfach die Gelegenheit nutzen, nachdem wir die künstlerischen Leiter, Leiterinnen des Festivals da haben. Marie-Therese oder Herr Peter Leisch, wollen Sie ein Statement einfach zur Programmfindung abgeben? Ich würde mich darüber freuen. Wer möchte denn? Marie-Therese? Ja, gut. Ihr müsst halt vorlieb nehmen mit nur einem Mikro.
Ja, also uns war es ein Anliegen, ein positives Thema ins Zentrum des Festivals zu rücken. Und so sind wir dann auf verrückte Herzen gekommen. Und verrückt ist ja von unserer Seite her zweideutig gemeint. Also verrückt im Sinne von ein bisschen durchgeknallt. Und gleichzeitig war auch verrückt, also aus dem Takt. Und das findet sich in der Musik sehr oft wieder. Also wir haben es eh schon gehört, im Rhythmus wie der Herzschlag ist. Uns ging es aber auch darum, dass die Musikerinnen und Musiker, die wir eingeladen haben, die Musik spielen. Und da haben wir uns auch sehr intensiv mit ihren eigenen Wünschen und Schwerpunkten auseinandergesetzt, die ihnen wirklich am Herzen liegt. Weil genau dann sind sie eigentlich am überzeugendsten und am authentischsten. Und der Peter hat ja irgendwie auch einen speziellen Zugang auch zu dem ganzen Thema. Ja.
Das ist auch ein ganz persönlicher Zugang. Unser jüngerer Sohn, der Elias, ist mit einem schwer versehrten Herz auf die Welt gekommen. Das war in die ganze Riesenfreude, wenn man ein Kind vor sich sieht, wirklich lebendig sieht und der erste Satz ist, da hat was auf dem Herzen, da gibt es ein Problem und das lässt einen ins Bodenlose stürzen. Und ich bin dann nach Linz verwiesen worden und dort hat man mir gesagt, dass die Frau Oberarzt Lechner mit mir sprechen wird. Und das hat schon was zum Klingen gebracht und unsere Begegnung war dann du, nein du. Ja, und ich wusste, da ist er eigentlich in besten Händen. Ja, also viel mehr gibt es sonst eigentlich nichts zu sagen. Für mich hängt das einfach essentiell zusammen. Musik und Herz. Und ja, Musik, die Herzen berührt und die eben bewegen soll. Und wir glauben, dass wir in den 4 Tagen vom Donnerstag bis zum Sonntag solche Musiker eingeladen haben, denen genau das gelingen wird. Wir laden Sie herzlich ein, dorthin zu kommen. Es ist nach den Tagesthemen Glaube, Liebe, Hoffnung strukturiert. Das sind 3 Themen, zu denen man natürlich auch verrückte Herzen braucht. Ja, herzlich willkommen zum Festival 4020. Danke.
Ja, und ich wollte noch ganz kurz was dranhängen, auch weil uns beim Festival es auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir wirklich auch, also wir laden internationale Musiker ein, hierher zu kommen. Wir bringen sie auch mit Musikern von hier zusammen, dass da auch ein Austausch entsteht. Und wir gehen aber auch an die Schulen, wir gehen auch an die Bruckner-Universität, die Musikschule und so weiter. Und wir haben heuer auch, wo auch die Frau Lechner auch mit eingebunden ist und auch die Veronika Großberger, die da hinten sitzt, wir haben heuer ein Musikvermittlungsprojekt auch initiiert mit der NMS Habach-Schule, die einen Musikschwerpunkt haben. Und da ging es auch ganz stark darum, wie klingt ein Herz, wie klingt der Organismus. Und also wenn Sie mehr wissen wollen, die Veronika war heute auch wieder an der Schule, die kann sicher noch was erzählen. Und es wird auch eine Klanginstallation daraus entstehen, die dann auch im Foyer vom Brucknerhaus dort zu hören über Kopfhörer ist. Und da gibt es auch ein Video dazu. Und die Kinder werden selbst auch ein neues Stück von Oscar Escudero, ein junger spanischer Komponist, aufführen, bei dem man eben dann auch merkt, dass sie sich mit den Klängen und Geräuschen des Körpers und sie haben auch verschiedene Übungen gemacht, wie kann man das auch beeinflussen, das Tempo, den Klang und so weiter. Den Anfang des Satzes vergessen. Wie kann man daraus Musik machen eigentlich, genau. Also das ist uns einfach wichtig, dass es wirklich in alle Bevölkerungsschichten und für jung und alt sich damit auseinandersetzen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Genau, ja, herzlich willkommen.
So, ich wirf jetzt noch einen Blick in die Runde. Gibt es noch Fragen, Beiträge, Anregungen? Gibt es nichts. Dann gehe ich einfach in eine Schlussrunde hier vorne. Also ich muss gestehen, als ich die Einladung bekommen habe, diesen Salon zu moderieren und habe das Thema gelesen und habe mir gedacht, und Katalogin und klinischer Psychologe. Und ich wusste eigentlich anfangs nicht recht, wie sich das zusammenfügen könnte oder würde. Ich habe aber auch noch nicht das Programm studiert gehabt. Das war nur so der erste Punkt hinein. Und ich freue mich sehr, dass das ein für mich sehr wichtiger Salon wurde heute, weil erstens die Dankbarkeit darüber, gesund zu sein, wieder einmal einen großen Schubs bekommen hat. Und auch Dankbarkeit darüber, dass wenn Kinder große gesundheitliche Probleme haben, dass es solche Menschen gibt wie Sie, die in so fachlich kompetenter Weise und vor allem in menschlich so kompetenter Weise so vorzügliche Betreuung haben. Das freut mich von Herzen sehr. Und ich möchte aber jetzt noch jeweils eine Frage stellen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, wenn Sie alle Mittel und Möglichkeiten hätten für den medizinischen Bereich, in dem Sie arbeiten?
Dass mehr Ärzte ausgebildet werden. Im Moment ist es so, dass sich dieses Jahr haben sich wieder 16.000 angemeldet für die Prüfung und 1.600 werden beginnen können mit dem Studium. Wir laufen im Moment auf einen wirklichen Ärztemangel hin. Und im Moment wäre es wirklich wichtig, dass man genug und gut Ärzte ausbildet und dass man auch darauf achtet, dass man in der Ausbildung das Handwerkszeug mitkriegt, eben auf die Eltern zu achten, auf die Kinder zu achten, das wahrzunehmen, wie es jemandem geht und wahrzunehmen, was zu tun ist über das rein Medizinische hinaus. Und von den Mitteln her, die werden immer irgendwie begrenzt sein. Ich wünsche mir, dass es nicht bei den kleinsten Patienten zu den Einschränkungen kommt, weil die Gesellschaft ist eine alternde und wir alle werden viel Ressourcen brauchen und ich hoffe, dass auch genug für die Jüngsten, die geringste, die kleinste Lobby haben, übrig bleibt im Gesundheitssystem. Ansonsten läuft es in Österreich ganz gut, also und auch hier in Linz. Wir hatten die Möglichkeit, ein Kinderherzzentrum aufzubauen. Es war viel Arbeit, es war viel Durchhaltevermögen und Resilienz notwendig, um das zustande zu bringen. Aber unterm Strich läuft vieles gut in diesem Land.
Danke. Gleiche Frage an Sie.
Ja, insofern bin ich von meiner Geschichte her sowieso eher Optimist und positiv eingestellt. Ich habe Psychologie begonnen zu studieren in der Absicht, in einem Kinderherzzentrum Psychologe zu werden. Ich war damals ja schon fertiger Musikpädagoge und habe Deutsch und Musik in Schulen unterrichtet und Klavier in der Musikschule. Als ich dann fertig war, bin ich in die Kinderklinik gekommen und gesagt, so, da bin ich jetzt, da brauche ich, möchte gerne da arbeiten. Und es gab natürlich diese Stelle nicht. Und es gab in ganz Österreich in Kinderkardiologien keine psychologische Arbeit. Also es gab schon psychologische Arbeit, aber keine Stelle für eine psychologische Arbeit. Ich war da der Erste, der das gemacht hat und mache das jetzt seit 22 Jahren und bin da sehr dankbar dafür, dass das möglich ist. Und jetzt fragt inzwischen keiner mehr, brauchen wir denn das? Weil das war die erste Frage, sowas haben wir noch nie gehabt. Krebskinder haben eh einen Psychologen, reicht das nicht? Also das ist inzwischen klar. Wünschen würde ich mir, dass es weiterhin dann bei Unterstützung für diverse Therapien für Herzkinder keine Einschränkungen gibt. Mhm. Also dass nicht der Sparstift dort angesetzt wird. Ja. Weil auch wenn ich mit Leib und Seele da arbeite und das wahrscheinlich, so ich gesund bleibe, bis zu meiner Pensionierung tun darf, geht es mal darum, dass das fortgesetzt wird und die Herzkinder werden nicht weniger. Ja, also das ist ja auch eine Tatsache. Und dass nie jemand auf die Idee kommt, diese wichtige Arbeit zu streichen. Also das ist mein Wunsch.
Da wünsche ich Ihnen, dass das gelingen möge. Und vielleicht Dinge hinzukommen, an die man jetzt noch gar nicht denkt, die die ganze Situation noch verbessern, verfeinern, in irgendeiner Form noch lebbarer machen. Ich möchte auch noch auf die Broschüre, auf die Festivalbroschüre hinweisen. Es liegen hier einige Broschüren auf. Schauen Sie auch im Internet nach, was an interessanten Veranstaltungen hier zu finden ist, 2. bis 5. Mai. Ich bedanke mich mit meinem limbischen System von meinen beiden wunderbaren Gästen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke für die Aufmerksamkeit.